Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Ich bin Reporterin Philippa und vor mir sitzt heute ein Gast aus der Musikbranche. Möchtest du dich gerne einfach selbst vorstellen?
Das mache ich gerne. Ich bin Frank Dahul aus Bottrop.
Sehr cool. Schon zur ersten Frage. Dahul, DJ Hooligan, warum, wie ist das entstanden? Wie sind diese Namen entstanden? Warum gibt es zwei verschiedene? Hast du dir die selbst ausgesucht? Wie kam es dazu?
Ja, ich habe angefangen Musik zu machen. Ich habe damals harten Techno gespielt und war auch Fußballfan und dann passte dieser Name halt DJ Hooligan, weil ich so krass harte Musik gemacht habe. Und irgendwann die Geschichte zu Dahul, wie Dahul entstanden ist, irgendwann 1996 habe ich diesen Track gemacht, Meteor at the Love Parade. Mhm. Und wollte den meiner damaligen Plattenfirma Warner angeboten als neues Single und die haben gesagt, naja, ist ganz nice, aber ist kein Hit, machen wir was Neues. So, und dann die wollten den nicht, den Track, und haben den abgelehnt. Und keiner wollte den Track machen. Dann habe ich ihn einfach selber gemacht, auf meinem eigenen Label, als Dahul. Weil DJ Hooligan war ja in einem Deal bei Warner. Mhm. Rechtlich gesehen durfte ich das nicht. Habe dann das einfach Dahul genannt. Es war ein anderes Pseudonym, aber jeder wusste, dass ich das bin. Mhm. Und das war die Geschichte von Dahul. Und dann ging natürlich Meet Hurt the Love Parade weltweit ab. Und so ist es halt passiert.
Ja, nicht schlecht. Du hast ja auf jeden Fall einen Jackpot getroffen, ne? Mit neuem Namen und dann ging der Song ab. Den kennt man ja wirklich weltweit eigentlich. Also das ist krass. Den habe ich mir vor einer Weile mal angehört und dachte mir so, ja, kommt dir auf jeden Fall bekannt vor. Und das ist echt krass. Du warst ja schon wirklich so viel unterwegs irgendwie. Wie fühlt sich das denn an? Also wenn du irgendwie einsteigst, ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren du angefangen hast, dass du so dachtest, boah, irgendwie Techno mein Ding oder Musik generell mein Ding, ob du auch vorher was anderes gemacht hast als Techno. Wie fühlt sich das an, wenn du irgendwie einsteigst und dann auf einmal irgendwie beim Tomorrowland stehst und dann einfach da auflegst für die ganzen Menschen?
Ja, das ist natürlich immer noch ein Traum für mich. Ich bin jetzt so ein bisschen älter, aber trotzdem genieße ich das und bin immer noch dankbar, dass ich das machen kann und machen darf. Ich habe angefangen mit Musik. Ich habe mich immer für Musik begeistert. Ich habe dann, also mein erstes Taschengeld, was ich bekommen habe, habe ich immer für Platten ausgegeben. Früher gab es noch Platten. Hier gab es einen Plattenladen in Bottrop, der hieß Plattenküche. Da hat eine Single 5 Mark gekostet. Und dann habe ich irgendwann angefangen, hier in der Hochstraße gab es eine Disco, die hieß Spitze und Valentino. Dann habe ich da gebettelt und wollte mal auch mal mich als DJ versuchen. Das war meine erste Station im DJ-Dasein. Und dann war es natürlich so, dass damals die DJs auch die Musik produziert haben, die aufgelegt wurde. Und dann habe ich angefangen, Musik zu produzieren. Ohne jegliche musikalische Erfahrung. Ich hatte gar keine Ahnung. Und ich musste mir mein erstes Keyboard leasen. Meine Oma musste unterschreiben dafür, dass ich irgendwie mir so ein 1000 D-Mark Keyboard leasen durfte. Dann habe ich angefangen rumzuklimpern. Und irgendwann habe ich die ersten Demos fertig gehabt. Die habe ich dann zu den Plattenfirmen geschickt. Und wenn ich überhaupt mal eine Antwort bekommen habe, waren es meistens immer Absagen. Irgendwann war dann der erste Track draußen, dann hat sich ein Label gemeldet, No Respect Records, das war dann mein erstes Release, das war ein Düsseldorfer Label und dann ging es halt kontinuierlich nach oben mit jedem Release, mit jeder Platte, die du rausgebracht hast, wurde zu bekannter in dem ganzen Techno-Sektor. Dann war DJ Hooligan irgendwo so groß, dass es auch für den Mainstream, für die große Plattenindustrie interessant war. Dann kam Warner Music zu mir, also East-West Warner hat mir einen großen Deal angeboten, einen großen fetten Vorschuss, das war glaube ich 94. Dann habe ich auch angefangen, aufgehört zu arbeiten. Ab dem Moment, also ich habe auch noch normal gearbeitet. Und ab dem Moment habe ich dann nur noch Musik gemacht. Und dann gingen die ersten Sachen in die Charts, die ersten DJ Hooligan Sachen, die waren ja auch alle in den Charts. Und dann kam natürlich der Überflieger, 97, Meet Hurt the Love Parade. Und dann ging es weltweit ab. Und dann war ich plötzlich, also nicht deutschlandmäßig unterwegs, ich war auf der ganzen Welt unterwegs. Also ich habe dann in den USA gespielt, Australien, Rio, Kolumbien, wirklich, weil es ja wirklich weltweit ein Hit war, also ein Dance-Hit. Mhm. Und ja, es kennen viele Leute. Es ist einer, glaube ich, der bekanntesten Dance-Melodien. Selbst Getta hat mich vor ein paar Jahren angerufen, ist kein Scherz. Er wollte die Nummer covern mit oder neu machen, zusammen mit 50 Cent. Ist aber nicht passiert, weil 50 Cent, also der Track war fertig, aber die Raps von 50 Cent waren teilweise aus einem alten Notorious B.I.G. Song geklaut. Und deswegen, Notorious B.I.G. ist ja tot und keiner wusste, wer hat jetzt die Rechte, welche Erben gibt's da. Und deswegen war das nicht geklärt und deswegen war das so riskant, die Nummer zu veröffentlichen. Die kam nicht raus. Aber es ist eine lustige Geschichte.
Ja, schade dann eigentlich, ne, wenn man irgendwie denkt, so komm, wir machen irgendwie was Neues und dann klappt es nicht, ist ja immer blöd. Das wäre dann auch direkt eigentlich meine nächste Frage. So, hattest du schon mal irgendwie, während du irgendwie diesen Weg aufgebaut hast und dachtest, boah, ich werde DJ, jetzt wird es irgendwie zwischendurch irgendwie so Zweifel oder Angst, dass du dachtest, boah, irgendwie ist alles scheiße, ich gebe auf oder so? Oder war das niemals so ein Ding bei dir?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe ja erstmal richtig angefangen, professionell zu arbeiten, als es wirklich safe war. Also, ich habe technischer Zeichner gelernt. Ich wollte eigentlich Maschinenbau studieren. Das habe ich dann nicht gemacht. Dann war ich auch noch Beamter. Und in dieser Zeit, als ich Beamter war, kam dann dieser erste große Hit und dann, also, oder der erste Deal mit der Plattenfirma. Und dann war so der Moment, wo ich gesagt habe: Okay, ich switch jetzt um auf Musik. Und ich habe nie, nie das Gefühl gehabt, ich werde mit Musik aufhören oder ich kann nicht mehr davon leben oder so. Das Gefühl eigentlich noch nie.
Ist ja eigentlich ehrlich gut, wenn man da irgendwie nie so Zweifel hat oder so, weil man das ja von vielen kennt, die dann irgendwie gerade anfangen, groß rauszukommen oder irgendwie was schief läuft oder halt wirklich bei Menschen, die irgendwie richtig viel unterwegs sind, dass sie dann halt wirklich abschmieren, ne, weil die zu viel unterwegs sind. Gab es da auch irgendwie mal so einen Vorfall bei dir, dass du, keine Ahnung, man kennt das ja irgendwie von den großen DJs Avicii, dass dann irgendwie was mit Drogen passiert ist oder irgendwas in die Richtung?
Naja, gut, damit jeder Mensch ist anders und jeder kommt anders mit seinem Style klar, mit seinem Lifestyle, mit seinem Leben. Und ich meine, Avicii hat alles gehabt im Leben. Und es gibt da Menschen, die sind vielleicht depressiv, die annehmen Drogen und die anderen verpacken das gut so. Es gibt viele Künstler, die mit 25 gestorben sind, irgendwie aus dem Rock- und Pop-Bereich, große Namen, die dann der Drogensucht erlegen sind. Aber ja, ich kam bisher klar.
Das lassen wir mal so stehen. Wie hat denn damals deine Familie darauf reagiert? Also war das irgendwie so ein Ding, was so alles easy, finde ich richtig gut, ich supporte dich? Oder vor allem, weil Techno ist ja auch, finde ich, so ein bisschen so schwierig. Manche feiern das Hardcore und andere sind dann so, boah, was ist denn Techno für eine Kacke, sage ich mal so. Wie war das bei deiner Familie?
Naja, also meine Eltern waren absolut skeptisch, so wie, glaube ich, jede Familie und alle Eltern dagegen sind, dass ihre Kinder Musik machen, weil Musik ist halt, man weiß nicht, wo der Weg hingeht. Ich glaube, auch die Eltern von Elvis waren dagegen, dass er Musik machte. Und dann irgendwann, als meine Eltern auch gesehen haben, dass da passiert irgendwie was, dann waren sie auch dafür. Aber am Anfang, ich glaube, es ist normal, wenn dann Eltern eher so die Stirn runzeln und sagen, willst du nicht doch lieber was anderes machen?
Du hast ja eine Zeit lang auch in einer Jugendarrestanstalt gearbeitet, um dir dein Geld da so ein bisschen zu verdienen. Wie bist du darauf gekommen? Was musstest du da machen? Wie war das?
Ich habe nicht in der Jugendarrestanstalt gearbeitet, sondern in der JVA Essen. Und da war ich Beamter, also Anwärter eigentlich. Ja, also nochmal, ich habe technische Zeichner gelernt, wollte Maschinenbau studieren. Dann habe ich aber diese Vision gehabt, Musik, Musik, Musik und war natürlich nicht erfolgreich mit meiner Musik. Folglich war ich dann zu Hause, habe, glaube ein halbes Jahr nicht gearbeitet. Und es ging meinem Vater dann auf den Sack, wenn ich mal morgens um 5 Uhr nach Hause kam und er musste zur Arbeit und hat dann gesagt, wenn du jetzt keinen Job suchst, und dann fliegst du hier raus. Und dann habe ich dann nur, um meinen Vater rückzustellen, habe ich mich beworben auf eine Anzeige in der Zeitung, Beamter des Allgemeinen Vollzugsdienstes gesucht. Ich habe mich beworben, damit mein Vater ruhig ist. Und hat es halt gedauert noch, bis ich zu so einer, zum Vorstellungsgespräch kam. Da musste ich zu so einer Prüfung nach Bochum in den Knast und die habe ich dann leider auch bestanden. Und dann musste ich irgendwann anfangen so. Und dann war ich 2 Jahre Beamter. Und in dieser Zeit kam dann der große Deal mit der großen Plattenfirma und dann habe ich dann aufgehört.
Ja, das ist auch eigentlich dann auch fast so gelaufen, wie du es wolltest. Ne, also klar, du hast leider deine Zusage bekommen, aber dann ging es ja relativ schnell, dann 2 Jahre irgendwie und dann weiter. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie läuft das denn so ab? Wie sieht so ein Alltag bei dir aus als irgendwie Musikproduzent? Denkst du jeden Tag, boah, ich muss irgendwie was Neues produzieren? Oder wie lange dauert das, so eine Single irgendwie zu machen? Hat man direkt irgendwie eine Idee? Hast du Unterstützung oder machst du alles alleine? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, von allem etwas. Also mein Tag sieht so aus, ich stehe morgens auf. Ich stehe aber dann auf, wenn ich wach bin und nicht, wenn der Wecker klingelt. Das ist auch so ein großes Glück in meinem Leben. Das heißt dann, ich bin meistens um 9 wach und dann frühstücke ich und dann gehe ich ins Studio. Und entweder habe ich eine Idee schon im Kopf oder ich klimper irgendwie ein bisschen rum. Meistens ist es so, die Inspiration, die hole ich mir nicht im Studio, sondern die habe ich irgendwo anders. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich irgendwo fliege, am Bahnhof bin oder wenn ich Sport treibe, wenn ich Fußball spiele, dann habe ich eine Idee im Kopf. Im Studio habe ich sehr selten irgendwelche Ideen. Dann kann es auch sein, dass du irgendwelche Collabs machst mit anderen Leuten. Also ich habe einen Beat, schicke den irgendwie zu ein paar Songwriter nach England, die machen eine Topline drauf, also die andere Hälfte. Oder ich habe eine Idee im Kopf und singe die auch mal ein. Ich kann nicht singen, aber ich singe es immer ein, um eine Idee festzuhalten. Und so kommt dann irgendwann ein Track oder ein Song zustande. Und das kann einen Tag dauern, das kann aber auch 3 Wochen dauern oder auch mal einen Monat. So, das kann man gar nicht sagen, wie lange dieser Prozess dauert.
Das ist wahrscheinlich auch immer unterschiedlich, ne? Also manchmal hat man irgendwie dann die Taste gefunden und denkt, boah, das passt irgendwie, finde ich geil. Manchmal ist man träge in der Ecke und denkt, boah, irgendwie wird's gar nichts.
Also Meteor the Love Parade war in 5 Stunden fertig, der komplette Track. Ja, ich bin zurückgekommen aus Berlin von der Love Parade 96, sonntags, nachmittags und konnte nicht schlafen, wie es manchmal so ist nach so einer Party. Und dann bin ich ins Studio, weil ich Musik machen wollte und habe einfach rumgeklimpert. Und dann nach 5 Stunden oder 6, keine Ahnung, war der Track fertig. Es war aber auch irgendwie nicht geplant. Es muss rauskommen oder das muss für die und die, für dieses Label sein oder für die Plattenfirma. Kommt es überhaupt raus? Ich weiß es nicht. Und dann am Montag habe ich den Track nochmal gehört. Ja, und fand ihn gut. Fand ihn eigentlich richtig geil. Im Auto gehört, ja, ist voll cool. Ja, und so ist es entstanden.
Das kennt man ja auch eigentlich aus vielen anderen Bereichen. Wenn man es geplant hat, dann funktioniert es meistens auch nicht, ja, ne? Und wenn man irgendwie einfach drauf losmacht, dann wird es ein Welthit. So, also es ist ja zu gut. Du kommst ja aus Bottrop, du bist hier geboren und aufgewachsen. Was ist dein Favorite Spot hier in Bottrop?
Mein Favorite Spot? Vielleicht wird das ja mein Favorite Spot.
Ich hoffe es.
Also ich bin sehr oft, ich wohne ja in der Nähe der Stadt, also eigentlich ist noch Stadt, Nähe der Gladbecker Straße, und ich bin dann, wenn ich aus dem Studio rauskomme, gehe ich immer in die Gladbecker Straße oder in die Rathauschenke. Ich habe da auch viele Freunde, die ich dann abends immer treffe, und bin dann auch immer froh, hier zu sein. Bin sehr viel unterwegs, bin auswärts unterwegs, und ich bin dann aber trotzdem immer wieder froh, wenn ich zu Hause in Bottrop bin. Viele fragen mich immer, warum bist du noch in Bottrop, warum lebst du nicht da? Ich bin zeitweise auch mal im Sommer, lebe ich dann mal auf Ibiza oder auch auf Mallorca, aber dann bin ich ein paar Wochen da. Aber im Endeffekt zieht es mich immer hier zurück nach Bottrop.
Könntest du beschreiben, was sich zurück nach Bottrop zieht? Also, ob es eine bestimmte Verbindung ist, die du hier nach Bottrop wieder zurück hast oder irgendwas?
Ja, ich fühle mich ja eigentlich einfach wohl. Ich bin hier geboren, hier ist mein Zuhause. Man sagt ja immer, man schläft nirgendwo so gut wie im eigenen Bett. Und wenn ich es beschreiben soll, ich fühle mich hier wohl. Ich kenne ja jemanden, ich kenne ja alle, ich habe meine Freunde hier und glaube, das ist es einfach. Also ich meine, es gibt natürlich schönere Städte, aber trotzdem bin ich hier in Bottrop.
Es finde ich ganz, ganz spannend eigentlich, weil ich stelle mir so vor, wenn man so viel rumreist, wie du das jetzt schon gemacht hast, irgendwie in verschiedenen Ländern gespielt, Australien, wie du gesagt hast, dann denke ich mir persönlich, wie kann man da wieder nach Bottrop kommen? Ich bin 18 Jahre alt, wohne auch seitdem in Bottrop, und ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich hier raus bin, irgendwie.
Ja, jeder tickt anders. Vielleicht ist es so, weil du nicht hier rauskommst. Sag jetzt einfach mal. Also wenn du jetzt jede Woche woanders bist oder siehst halt viel von der Welt, dann hast du dieses Fernweh, glaube ich, nicht mehr. So, dann willst du auch mal deine Ruhe haben. Ich bin echt so ein gemütlicher Typ eigentlich. Also auch wenn ich jedes Wochenende Action habe, bin ich dann aber auch so in der Woche ziemlich chillig und bin froh, hier zu sein.
Ja gut, das da könnte eine gute Erklärung sein. Du hast ja auch die Single Bottrop rausgehauen. Da hast du den Satz gedroppt, wenn du nach Bottrop kommst, kriegst du auf den Kopf drauf. Warum? Wie kamst du darauf? Warum kriegst du auf den Kopf drauf, wenn du nach Bottrop kommst?
Ey, keine Ahnung. Also das ist auch so ein Ding, was viral ging. Bottrop war eigentlich auch nicht geplant zu veröffentlichen. Das war, glaube ich, eine B-Seite von irgendeiner anderen Single, glaube ich, Space Girl oder so. Und wir brauchten noch eine B-Seite. Aufgenommen hatten wir das damals im Studio in Gelsenkirchen. Und eigentlich habe ich nur das Mikrofon ausprobiert und habe so ein paar Sprüche rausgehauen, wie das Intro. Und kommst du nach Bottrop, kriegst du auch einen Kopftrop. Das war auch nicht geplant. Das ist mir einfach nur eingefallen. Es gibt eigentlich keinen Sinn dahinter. Und dann haben wir, da fand ich es so witzig, und dann haben wir diesen Spruch und das Intro in so einen harten Track gebaut und haben das mit auf die B-Seite gepackt. Und komischerweise wurde dieser Track ein richtig großer Hardcore-Hit in Holland. Die Holländer sind ja richtig hart. Und plötzlich war ich zu diesen ganzen fetten Hardcore-Raves gebucht in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, so mit 10.000, 12.000 Leuten. Und das war auch nicht geplant. Also das sind so Dinge, die das Leben schreibt dann.
Hört sich auf jeden Fall nach einem chilligen Leben an. Also mal hier, mal da irgendwie in der Woche ein bisschen chillen, aber dann am Wochenende geht's richtig ab. Also die Mischung gefällt mir. Dann gucke ich mal auch mal, ob ich da hinkomme. Ne? Wie ist das denn? Hast du jemals irgendwie, also denkst du, du könntest jemals aufhören mit Musik oder denkst du, das ist so ein Ding, was du jetzt, bis du stirbst, weitermachst?
Du meinst professionell oder was? Also ich, nee, ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, mit Musik aufzuhören. Also zumindest nicht mit Musik produzieren, weil ich habe immer diesen Drang, was Neues zu machen, habe immer Ideen. Und also ich werde natürlich irgendwann mal nicht mehr auf der Bühne rumhüpfen können, wobei auch die Rolling Stones mit 70 noch rumtouren. Aber Musik machen würde ich schon gerne, solange es geht.
Finde ich super. Techno ist ja auch eine relativ harte Musikrichtung. Hörst du klassische Musik oder irgendwas anderes außer Techno?
Ja, klassische Musik nicht unbedingt, aber ich höre eigentlich alles. Also alles, was mir gefällt, egal aus welchem Bereich. Tatsächlich auch, wenn es Schlager ist beim Grillen, so. Und ich bin für alles offen. Wenn mir was gefällt, gefällt mir was. Ich bin jetzt nicht so Musiknazi oder habe so Vorurteile gegen irgendein Genre, sondern wenn mir ein Song gefällt, gefällt er mir einfach. Und dann lasse ich mich davon auch nicht abbringen.
Ja. Was machst du, wenn du keine Musik machst am Tag? Was machst du da?
Ja, ich mache tatsächlich sehr viel Musik am Tag. Aber ja, ich treibe Sport, ich spiele Fußball, manchmal gehe ich auch spazieren. Joggen finde ich zu langweilig, Fahrradfahren, wenn es schön ist draußen. Ich koche sehr gerne, aber dazu muss man noch Zeit haben. Und ich esse sehr gerne. Ja, das ist so, was ich dann mache, wenn ich keine Musik mache. Aber tatsächlich ist es so, ich denke immer an Musik. Es klingt total doof, aber das ist so meine Leidenschaft, ja, meine Passion halt.
Ich kann das eigentlich nachvollziehen. Also ich spiele Klavier, auch seit vielen Jahren schon. Und Musik ist auch so ein großer Bestandteil in meinem Leben. So, ich höre fast immer Musik. So, ne? Wenn ich jetzt nicht unbedingt arbeite oder so, obwohl da manchmal auch die AirPods in meinen Ohren drin sind. Aber ich finde, das ist halt so eine Sache, wo man sich irgendwie dran festklammern kann, wenn es einem scheiße geht, wenn es einem gut geht. Es gibt so viele verschiedene Richtungen, so viele verschiedene Texte, so viele verschiedene, keine Ahnung, alles Mögliche. Es ist so vielfältig. Du findest immer irgendwas, egal in welcher Stimmung du bist, was man einfach nur Bock irgendwie.
Ja, das stimmt. Wobei ich muss sagen, wenn ich einen langen Tag im Studio hatte, dann höre ich eigentlich keine Musik so. Dann habe ich auch die Schnauze voll. Und ich kann auch meine eigenen Sachen irgendwann nach 8 Stunden nicht mehr hören. Und dann gehe ich nicht hin und setze mich hin und hör irgendwas. So, früher war es so, ich habe Musik zum Einschlafen gehört. Das kann ich jetzt gar nicht mehr, weil dann wäre ich viel zu aufgeregt. Weil wenn ich Musik im Bett hören würde, würde ich die Musik analytisch sehen. Sprich, wie haben die das gemacht? Wie haben die den Bass eingespielt? Die Synthline, die ist ja cool. So, weißt du, dann bin ich sofort wieder, muss ich auch morgen machen. So, also ich kann das dann nicht so genießen. Also früher bin ich eingeschlafen bei Musik und jetzt ist es so, dass ich so immer dann ans Arbeiten denke.
Ja, das ist bestimmt auch hart, wenn man den Kopf dann gar nicht abschalten kann. Ne? Wenn du die ganze Zeit irgendwie versuchst zu analysieren, was ist dahinter, was steckt dahinter. Das stelle ich mir auch krass vor. Also einfach nur Gedanken die ganze Zeit irgendwie voll, ne? Wie sieht das denn aus? Hattest du früher, als du angefangen hast, Musik zu machen oder vielleicht sogar jetzt noch, so ein musikalisches Vorbild? Orientierst du dich an irgendeiner Person oder denkst du einfach, nö, scheiß auf alles, ich mach mein eigenes Ding?
Nee, also ich hatte keine Vorbilder, aber dich beeinflussen Dinge ja oder du bist inspiriert von irgendwas. Also ich war immer schon Fan von elektronischer Musik, ich war ein großer Depeche Mode-Fan früher und die ganzen Musik- und Umwelteinflüsse, die du tagtäglich wahrnimmst. Also du hörst da irgendwas und da irgendwas und das kommt dann irgendwie bei dir zusammen und dann macht das was mit dir, dann hast du eine Idee. Also Vorbilder keine, aber beeinflussen lasse ich mich da schon von vielen Seiten.
Könntest du denn da definieren, was so deine größte Inspiration ist?
Beim Musik machen.
Ja.
Meine größte Inspiration ist, wenn ich einen Track oder einen Song fertig habe und der kommt raus und du siehst dann die, was du bewirkst mit dem, was du geschaffen hast. Also du siehst dann die glücklichen Gesichter der Leute nachher, wenn sie tanzen auf deinen Song und du, das ist so ein Glücksgefühl. Weißt du, das ist ja so ein Riesenspaß dann. Dann weißt du auch, wofür du es machst. Und das ist so, glaube ich, meine größte Inspiration, warum ich das mache.
Natürlich waren jetzt viele, die vielleicht diesen Podcast anhören, noch nicht auf so großen Bühnen wie du und haben da irgendwie ihre eigene Mucke gespielt. Wie kann man sich das Gefühl vorstellen, wenn du vor so vielen Menschen stehst, du deine eigenen Songs gerade irgendwie spielst und die Menschen in der Masse abgehen und es ist dein Song und wie fühlt sich das an? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist Hammer. Das ist ein Glücksgefühl und mir geht auch jedes Mal wieder einer ab, wenn ich da oben stehe. Das ist einfach richtig, richtig geil. Ich habe am Samstag in Bordeaux gespielt. Die Leute haben geschrien, Hände hoch und ich habe so gedacht, das ist, ich bin immer noch dankbar dafür, dass ich das machen darf und das ist immer, immer wieder geil, wenn man da oben steht. So ist, ich glaube, ich vergleiche mal mit einem Fußballspieler, der irgendwie das Tor in der 90. Minute schießt.
Oder WM 112.
Ja.
Minute, ne? Hast du irgendwelche besonderen Zukunftsvisionen noch? Hast du irgendwie ein bestimmtes Ziel, worauf du noch hinausarbeiten oder hinarbeiten möchtest?
Ja, also im Endeffekt, wenn man immer noch weiterhin erfolgreich sein und auch noch irgendwie erfolgreicher werden. Ich habe auch jetzt lange keinen Chart-Hit mehr gehabt. Ich möchte jetzt mal wieder in die Charts. Das ist auch noch so ein Ziel. Aber ich glaube, so jetzt für mich ist erstmal das Wichtigste, gesund zu bleiben. Wenn man schon jetzt über 30 ist, so wie ich.
Über 30 hört sich gut an. Hättest du irgendwie so einen Tipp für junge Leute, die irgendwie gerade in das Musikbusiness einsteigen und denken, boah, ich will was machen, irgendwie klappt das nicht, aber ich möchte es unbedingt machen und die haben keine Ideen. Hast du da irgendwie einen Tipp für so Einsteiger?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer an sich glaubt und dass man immer dran bleibt, egal wie oft man auf die Schnauze fällt am Anfang. Also ich hab's, bei den einen passiert's auf einmal. Ich habe auch lange gebraucht, irgendwie, bis ich überhaupt mal eine Resonanz bekommen habe oder irgendwelche Antworten von Plattenfirmen. Aber ich habe immer dran geglaubt. Ich wollte das, ich wollte das, ich wollte das unbedingt. Und ich glaube, wenn man diesen Wille hat und nicht aufgibt, dann hat man eine gute Chance, dass es klappt. Also einfach nicht aufgeben. Es ist schwer heutzutage, weil ich weiß, jeder macht Musik. Es ist auch einfacher, Musik zu machen, als jetzt noch vor 20 Jahren. Du kaufst ja einen Laptop und hast ein Programm, Logic oder Ableton oder was auch immer, und die Technik ermöglicht einfach, Musik zu machen. Was nicht heißt, dass gute Musik rauskommt. Weil Musik fängt hier an im Kopf und im Herzen. Also du musst schon eine Idee da reinbringen. Nur heutzutage macht jeder Musik. Da kommt gute Musik, kommt auch sehr viel schlechte Musik. Ich meine, momentan sind wir vom Deutschrap überflutet. Da gibt es gute Sachen, da gibt es aber manchmal richtige schlechte Sachen. Aber du siehst, es ist möglich für jeden.
Das ist tatsächlich ein spannendes Thema, was du da ansprichst, weil das nämlich genau das ist, was ich total traurig an Musik finde. Also ich feiere 80er-Jahre-Hits total, ob es jetzt Queen ist oder noch älter, Elvis Presley, alles in die Richtung. Und ich finde, da steckt dann noch so viel mehr Herz hinter, so viel mehr Leidenschaft. Und teilweise hörst du heute Songs, da denkst du dir, was soll das denn für eine Scheiße? Also irgendwie, die Melodien sind alle gleich, die Texte haben keine Bedeutung mehr. Ich finde das so traurig. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, dass sich das irgendwie nochmal ändert. Und da nochmal vielleicht ein bisschen was hochgeht. Also klar, kommt auch mal auf die Musikrichtung an, ne? Ja, und du hast ja bei einigen Songs hast ja auch Lyrics hinter, nicht bei allen, aber ein paar. Sind das Dinge, die du dir selbst ausdenkst oder hast du da irgendwie deine Leute, die das für dich einsingen oder singst du das erstmal selbst ein und guckst, passt das so oder wie ist das?
Ich habe ja eigentlich Techno gemacht und Techno war ja meine instrumentale Musik und Texte und Songs oder in Songstruktur, die mache ich ja jetzt erstmal seit ein paar Jahren. Und entweder arbeite ich mit Songwritern zusammen, das heißt, die schreiben die Songs, oder ich habe irgendwas im Kopf und singe das ein und lasse das dann von einem Sänger singen. Oder wir verbessern den Text oder setzen uns zusammen und ändern dann noch ein bisschen. Also, das sind dann so die Arbeitsweisen, die wir da machen. Ja.
Finde ich alles wirklich total spannend. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und hierher gekommen bist. War ein spannendes Interview, fand ich, weil es einfach mal eine ganz andere Richtung ist irgendwie. Und ich hoffe, dass wir bald mal eine Party im Keller machen und du da mal ein bisschen auflegen kannst.
Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank auch.
Dankeschön und vielleicht bis bald. Ciao.